Selten so gefragt. Mein Name ist Anne-Kathrin May und das ist der Podcast von Querentia, Institut für systemische Weiterbildung, Dresden. Hallo, bei mir sitzt heute wieder die Kathi Aschanowskaja. Schön, dass du wieder da bist.
Ich danke dir für die Einladung und freue mich jetzt auch schon auf unser Gespräch.
Ja, wir wollten uns heute darüber unterhalten, wie du deine systemische Ausbildung für deine Arbeit nutzt. Die ist ja doch recht speziell. Du arbeitest rein telefonisch und das ist ja schon im Verhältnis zu dem, wie die Ausbildung läuft, sehr körperorientiert und sehr visuell auch, etwas Besonderes.
Das ist in der Tat richtig und als ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich noch bei einem Bildungsträger gearbeitet und dort konnte man das natürlich schön anwenden, sehr praktisch. Und ich konnte mir am Anfang auch wirklich nicht vorstellen, wie ich das Systemische dort in meiner neuen Arbeit anwenden kann und bin dann aber Stück für Stück durch eure Hilfe und durch Hilfe von auch systemischen Kollegen dort immer mehr reingewachsen und war tatsächlich total überrascht, was man auch telefonisch alles systemisch machen kann.
Mhm. Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, was das für ein Anbieter ist oder was das für eine Arbeit ist, die du da gerade machst.
Das ist ein Anbieter für so vernetzte Therapien. Das heißt, wir konzentrieren uns eben nicht nur auf das Telefoncoaching, sondern eben auch auf die Vernetzung mit Ärzten und so weiter, so wie man sich die Therapie eigentlich vorstellen würde, dass man dort nicht alleine ist. Und ich selber bin aber im Telefoncoaching, also mit meinen festen Patienten und mache nebenbei aber auch noch die Krisenhotline, wo wir auch teilweise externe Patienten dann nochmal bekommen. Und dort arbeite ich mit Patienten so zwischen 3 und 12 Monaten tatsächlich wöchentlich, nach hinten hin natürlich ausschleichend, ist klar. Und ja, habe dann eben meine Sitzungen, die gar nicht so anders sind von dem, was ihr so kennt.
Mhm. Wir fangen vielleicht trotzdem mal bei den Unterschieden an. Was ist denn für dich der größte Unterschied zu dem, wie wir arbeiten?
Das geht schon eigentlich damit los, dass die Patienten mit einer noch größeren Verunsicherung kommen. Schon alleine das Wort Psychologe, Therapie, Coaching legt bei den, also es löst bei den Menschen ja so eine Verunsicherung aus. Oh Gott, jetzt gucken die in meine Seele. Und dann kommt noch dazu, dass die mich nicht sehen können. Die haben überhaupt kein Gefühl für mich. Das kennen wir alle, ne, wenn so Personen in den Raum treten, dass manche mehr Platz einnehmen, andere weniger. Ihr habt das mal so schön, beziehungsweise du in der Ausbildung gesagt, du hast so ein Paar, was eben wirklich hochstrittig ist und eigentlich müsste man so Flügeltüren aufmachen, weil die eigentlich nicht so durch die Tür durchpassen und dieses Gefühl, was in dem Moment natürlich irgendwie anstrengend ist, aber auch was sehr Positives haben kann, das fehlt den Patienten. Die haben zum Beispiel keine Ahnung davon, dass ich fast 1,80 Meter groß bin. Das macht ja was mit jemandem. Und das fehlt. Das ist ein wirklich großer Unterschied. Und auch wir als Therapeuten arbeiten natürlich auch viel mit dem, was wir am Patienten sehen. Ne? Wie ist die Körperhaltung? Wie kommt der heute ins Gespräch? Sieht man ja schon Unterschiede auch zwischen den Sitzungen. Aber auch wenn wir Übungen machen, ich sehe einfach, dass der Patient weint, dass da was passiert. Und das fehlt natürlich im telefonischen Kontext, sodass ich mir viel, viel mehr beschreiben lassen muss, um gut abgreifen zu können, was da beim Patienten los ist.
Und was würdest du als ähnlich beschreiben oder vielleicht sogar gleich?
Tatsächlich beginnt es bei den Fragetechniken. Also die unterscheiden sich jetzt nicht, ob ich die jetzt telefonisch anwende oder ob ich die im normalen Gespräch anwende, macht keinen Unterschied. Auch zum Beispiel die Arbeit mit Metaphern, das löst auch über die Entfernung was aus bei den Patienten, wo die sich auch gut was vorstellen können. Aber es ist auch so, dass ich natürlich anders angeleitet, viele praktische Techniken auch verwenden kann, wo man sich aber erstmal rantrauen muss. Da ist natürlich die Hemmschwelle größer, weil ich eben nicht sehe, was der andere macht. Wenn man sich da aber mal traut, ist da ziemlich viel wirklich auch gut möglich.
Wie machst du das dann?
Es ist so, dass ich vor allen Dingen diese praktischen Aktivitäten, wo der Patient bestimmte Dinge braucht, dass ich die in der vorhergehenden Sitzung bespreche. Also beispielsweise, wenn ich eine Online-Aufstellung, auch da gibt es coole Tools, machen möchte mit den Patienten, braucht er natürlich zu seinem Telefon noch ein Laptop oder Tablet. Oder wenn ich die Übung mache, der leere Stuhl, okay, welche verschiedenen Möglichkeiten hat die Patientin, wo sie sich entscheiden möchte? Hat die zum Beispiel so viele Stühle? Oder wenn sie die nicht hat, wie können wir es stattdessen machen mit Karteikarten oder was hat sie eben da? Aber das muss ich vorher erfragen. Unsere Settings bzw. unsere Gespräche sind auch häufig ein Stück kürzer als das, was wir in der Praxis machen würden, sodass ich natürlich auch ein Stück weit auf die Verdichtung und auf die ganz genaue Auftragsklärung aufpassen muss. Auch das nochmal so ein Unterschied.
Wie machst du das dann, wenn du so eine Aufstellung übers Telefon anleitest?
Da habe ich so ein Lieblingstool. Da gibt es ein Familienbrett und dann sind wir tatsächlich beide am Telefon. Im Idealfall haben die Patienten ein Headset auf. Da haben die auch nochmal das Gefühl, dass ich näher an ihnen dran bin. Hat jetzt die 80-jährige Omi irgendwo auf dem Bauernhof natürlich nicht. Mit der mache ich aber vielleicht auch so eine Aufstellung gar nicht, passt nicht zu ihr. Zum Beispiel bei diesem Tool können wir beide, ich habe sowieso den Laptop an, auf diese Seite zugreifen. Der Patient kriegt einen Zahlencode und dann können wir beide hin und her schieben und können beide damit arbeiten, sprechen parallel darüber, ne, diese Figur, schaut sie die gerade an, wen schaut sie gerade an, und das ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich zu dem, was man auch live machen würde.
Was ich schwierig finde, ist, dass die PatientInnen ja zu Hause sind. Du hast keine Kontrolle darüber, ob da noch andere Menschen im Raum sind, wo die sich genau befinden. Wie machst du das?
Das stimmt, das ist was ich tatsächlich schon nicht nur zum Erstgespräch, sogar schon zur Terminvereinbarung mit denen bespreche, dass ich sage, okay, ich werde Ihnen ein bisschen was erklären am Anfang, Sie kommen erstmal rein, aber Ihre Aufgabe wird sein, Sie sorgen dafür, dass Sie ungestört sind, Sie sorgen dafür, dass Sie sich in Ihrem Setting wohlfühlen, holen Sie sich Taschentücher, vielleicht wenn es kühler ist, eine Decke über die Beine oder sowas, dass ich die wirklich sensibilisiere, dass die frei sprechen können. Wenn ich das aber im Gespräch merke, dass da doch noch jemand ist, manchmal kommt so eine Stimme aus dem Off, wo man merkt, na, da ist aber vielleicht doch der Ehemann gerade durch die Gegend gerannt, dann bespreche ich auch das tatsächlich direkt mit der Patientin. Okay, entweder Sie sagen dem jetzt klar oder wir sprechen jetzt nur über was Oberflächliches, neue Terminvereinbarung, weil es geht die anderen nichts an. Ne? Wir in eurer Praxis könnt ihr gut für den Schutz sorgen, bis hin zu, dass du ja diese schönen Töne hast, damit einfach der Nächstwartende zum Beispiel gar nicht hören würde, worum es geht. Das haben wir natürlich nicht. Schwierig ist das auch zum Beispiel bei jungen Frauen, die bei uns im Coaching sind, die Kinder zu Hause haben, die mit kleinen Kindern irgendwo in der Elternzeit sind. Das kann ganz schön herausfordernd sein, dafür dann zu sorgen, dass die ungestört sind, weil natürlich auch in deren Kopf ist, oh cool, da kann ich ja, während ich auf mein Kind aufpasse, kann ich ja telefonieren. Nee, das funktioniert nicht. Wir müssen trotzdem gucken, dass sie ungestört sind. Auch so ein 3 Monate altes Kind hat in einem Gespräch nicht zu suchen, auch wenn sie es in 18 Jahren nicht erinnern kann.
Okay. Gibt es dann aber auch Überraschungen für dich?
Eigentlich ist das eben auch wie bei euch. Die Patienten bringen immer irgendwelche Überraschungen mit. Natürlich ist es tatsächlich so, wenn ich den nicht sehe und nur immer wieder diese Stimme höre, dass ich eine Idee habe. Da ist ein Mann, der kommt aus dem Handwerk, der beschreibt mir, dass er sehr groß ist. Dann habe ich sofort einen bulligen Typen vor Augen. Der war knapp 2 Meter, wenn der mir dann aber sagt, nee, ich habe bloß 70 Kilo. Das sind so klassische Überraschungen. Oder du hast jemanden, konservativer Job, irgendwas um die 60 und irgendwann verrät die dir, nee, ich habe total bunte Haare und ich gehe auf Metal-Konzerte. Also das wäre eine Überraschung, die sind total schön, ich freue mich jedes Mal. Aber das sind beispielsweise Überraschungen, die hast du natürlich im persönlichen Kontext nicht. Und ganz besonders schön finde ich immer unsere Landwirte, wenn die ungestört sein wollen, da sind manchmal alle auf dem Hof, da sind 3 Generationen, die irgendwo arbeiten, die können häufig nicht im Wohnzimmer oder irgendwo dafür sorgen, dass die ungestört sind. Und wenn du dann mit einem Patienten sprichst und im Hintergrund hörst du die ganze Zeit das Vogelzwitschern, das ist schon was total Schönes. Aber die nehmen mich eben auch zum Beispiel mit auf den Traktor. Also wenn irgendwie Rüben sind oder sowas, dann weiß ich das, weil die Patienten mir sagen, ja, ich muss hier gerade wieder. Die arbeiten teilweise 18 Stunden. Wenn die uns nicht auf den Traktor mitnehmen würden, hätten die teilweise gar keine Zeit dafür. Mhm. Das Einzige, was ich meine Landwirte immer bitte, ist nicht im Kuhstall, weil die Damen sehr gesprächig sind, plus der Stall. Dann ist nichts mehr mit Empfang und dann kann man das Gespräch tatsächlich vergessen. Aber sonst, solange die ungestört sind und nicht Gefahr laufen, dass da irgendwie durch Verkehr oder ähnliches was passieren könnte, dürfen die uns auch mal mitnehmen. Ist auch deren Lebensrealität. Anders würden sie es wahrscheinlich gar nicht schaffen.
Gibt es noch etwas über deine besondere Arbeit?
Ich glaube, wenn wir das Pferd irgendwie dann doch von hinten oder vorne oder wie auch immer aufrollen. Ich glaube, was in dieser Arbeit noch viel wichtiger ist, ist tatsächlich der Beziehungsaufbau. Bevor ich diese ganzen Techniken, bevor ich alles anwenden kann, ist es tatsächlich bei mir nochmal viel, viel wichtiger, denen zu erklären, was machen wir hier, was können sie von diesem Coaching erwarten. Viele Patienten haben eben so Vorbehalte, andere Patienten haben schon Therapieerfahrungen, die haben natürlich auch eine Idee im Kopf, wie der Therapeut arbeitet, sowohl im ja tatsächlich auch stationären Setting als auch so ein Verhaltenstherapeut, der arbeitet vollkommen anders als wir. Und da muss ich sie vorher abholen und denen das auch nochmal erklären, auch die Unterschiede, den Schwerpunkt in der Haltung, Auftragsklärung, wie das ablaufen wird. Und das ist dadurch, dass denen eben mein Eindruck auch fehlt, nochmal was, wo ich nochmal mehr einen Schwerpunkt setzen würde. Ich weiß nicht, wie ihr das selber macht in eurem Setting, ob ihr da zum Beispiel auch irgendwie 15 Minuten oder so am Anfang erzählt, wahrscheinlich schon. Ich habe das Gefühl, dass ich das länger machen muss, was so meine Wahrnehmung ist.
In einem Gespräch über deine Arbeit hast du auch fallen lassen, dass es einen Unterschied macht, dass die Menschen selber bei sich zu Hause sind und du mehr darauf achten musst, wie die ihre Therapie abgrenzen bzw. vom Alltag differenzieren.
Das ist definitiv ein großer Unterschied. Bei euch ist es so, die Patienten kommen zu euch, das heißt, die haben natürlich einen Fahrtweg, wo die sich schon mal mental darauf vorbereiten, was bespreche ich jetzt. Dann haben die Sitzung in einem einfach anderen Raum und die fahren wieder zurück. Das kann nacharbeiten, aber man hat auch so ein ja, Rauskommen aus der Problemtrance, aus diesem Gefühl. Und da muss ich schon auch aufpassen, weil das ja doch eher ein fließender Übergang ist. So, oh, ich komme gerade aus der Dusche und war vor einer halben Stunde noch arbeiten und jetzt sind wir im Gespräch. Wenn ich zum Beispiel weiß, wie die Arbeitszeiten sind, sorge ich auch dafür, dass wir nicht direkt nach der Arbeit, wenn die nach Hause kommen, ein Gespräch haben, sondern dass dort erstmal mindestens eine Stunde vergeht, wo die ankommen können, wo die mental ja sich auch darauf einstellen können, dass da was passiert. Bei Patienten, wo es schwerere Themen sind, muss ich auch nochmal ganz explizit darauf achten, dass die auch aus diesem Körpergefühl rauskommen. Das heißt, sie darauf hinweisen, bitte aufstehen oder ähnlich wie ihr uns das auch beigebracht habt, mit diesem Abklopfen, Ausschütteln, dass die so aus diesem Gefühl rauskommen. Das muss ich genauer betonen, was ja, wenn die bei euch aus der Praxis aufstehen, automatisch passiert. Eben, dass die nicht in dieser Situation sitzen bleiben. Wenn ich natürlich eine schöne Entspannungsübung mache, irgendwas, wo es denen gut geht, da haben die ein Stück weit den Luxus, dass ich sagen kann, okay, wir haben jetzt die und die Übung gemacht, bleiben Sie jetzt noch mal 10 Minuten sitzen, genießen Sie das und aber auch da dann natürlich irgendwann, dann stehen Sie auf, gehen aus der Situation. Aber dann haben Sie noch ein bisschen mehr Zeit, ist eigentlich auch ganz cool.
Ja, das klingt schon ein bisschen anders, als das in meiner Praxis stattfinden würde. Dort habe ich ja zum Beispiel dann die Situation häufig, wenn Paare kommen, dass die dann noch zusätzlich danach einen gemeinsamen Kaffeetermin vereinbaren oder irgendwie schon vorab geplant haben, dass sie danach noch weiter im Gespräch bleiben können.
Paartherapie, das ist tatsächlich was, wo wir eine Grenze ziehen würden. Mit dem Einzelnen ist es okay, weil dann weißt du ja am besten, wenn du dort irgendwo ein strittiges Paar hast oder ähnliches, du kannst dort dazwischen grätschen. Das kannst du am Telefon nicht. Also ich hatte das mal, dass der Partner sich gewünscht hat, dass seine Frau mal mit ins Gespräch kommt, damit wir da zu dritt am Telefon. Die waren an sich ganz verträglich, die waren lieb zueinander, aber trotzdem, wenn dort eine Diskussion entsteht, kannst du nicht dazwischen gehen. Die hören dich dann nicht mehr. Du bist am Telefon weg und im schlimmsten Fall legen die dich beiseite. Da hast du dann, du hörst dann was und denkst, nee, genau das wollten wir jetzt nicht. Was ich auch schon gemacht habe in der Krisenhotline, als es vorgekommen ist, wo auch so eine Familie in einer hochgepushten Situation war, dass ich mir jeden Einzelnen genommen habe, dass ich dann gesagt habe, okay, wir führen jetzt ein Gespräch und dann, weil es aber auch eine Akutsituation war, wo es um Beruhigen ging. Da habe ich mir dann jeden Einzelnen genommen und habe es aber so gemacht, dass der dann dafür sorgen musste, dass die anderen nicht zuhören. Ne, dass wir da geguckt haben, wen können wir jetzt wie versorgen, wie kann es jetzt weitergehen. Ist aber langfristig für den therapeutischen Kontext nicht möglich. Das muss man wirklich vor Ort machen.
Okay. Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.
Sehr, sehr gern. Und ja, vielleicht lädst du mich noch mal ein.
Ja, gerne. Ich habe so spontan die Idee, dass wir noch mal darüber reden, wie kommen PatientInnen zum Beispiel an euer Angebot.
Sehr, sehr gern. Sehr gern. Das ist ein wichtiges Thema.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Selten so gefragt. Mein Name ist Anne-Kathrin May. Und das ist der Podcast von Querentia, Institut für systemische Weiterbildung, Dresden.